Guten Morgen, mein Name ist Carolina Sonnleitner und ich möchte euch heute meine Beobachtungen zu einer Geschichte aus der Bibel erzählen. Ostern liegt ja schon einige Wochen hinter uns und dieses Jahr hat mich eine Geschichte rund um Ostern ganz besonders beschäftigt. Und zwar ist das die Geschichte von Palmsonntag. Jesus. Jesus nähert sich gemeinsam mit seinen Freundinnen und Freunden Jerusalem und schickt ein paar von ihnen in einen benachbarten Ort. Er sagt ihnen, dass sie dort eine angebundene Eselin und ihr Fohlen, auf dem noch niemand geritten war, finden werden. Und dieses Fohlen, auch Fülle genannt, das sollten sie dann mitnehmen. Und wenn sie jemand fragen sollte, was sie da machen, dann sollten sie sagen, der Herr braucht es. Und genau so haben sie das dann auch gemacht. Spannend daran finde ich ja, dass dieses Detail in 3 von 4 Evangelien, also in den Erzählungen darüber, was Jesus in seinem Leben erlebt hat, in 3 von 4 von diesen Evangelien wird das erwähnt. Johannes ist da mal wieder eine Ausnahme, aber auch er erwähnt explizit den Esel. Jesus bekommt also diesen Esel scheinbar ohne eine Widerrede von dessen Besitzer und reitet auf dem Tier nach Jerusalem hinein. Das bekommen einige Leute mit, die Jesus vielleicht schon persönlich kennen oder von ihm gehört haben und die durchaus von ihm begeistert sind. Sie begleiten ihn mit Jubelgesang und legen ihre Kleidung auf dem Weg nieder. Und sie legen auch Palmzweige nieder. Daher kommt auch der Name Palmsonntag. Ich finde, das ist eine recht skurrile Geschichte. Angefangen damit, dass so genau detailliert beschrieben wird, unter welchen Umständen Jesus an diesen Esel kommt und was das für ein Esel ist. Und dann versuche ich mir immer vorzustellen, wie die Leute ganz ohne Facebook-Event und ohne Werbeplakate davon mitbekommen haben, dass Jesus überhaupt da ist und dass er nach Jerusalem kommt. Und dann ziehen sie sogar noch ihre Klamotten aus und legen sie auf die Straße. Das war doch sicher sogar für damalige Verhältnisse ein recht besonderes Ereignis. Aber wie kommt es überhaupt dazu und was hat das Ganze zu bedeuten? Fündig wird man in einem Buch der Bibel, in dem aufgeschrieben ist, was der Prophet Zacharja dem Volk Israel im Namen Gottes verkündet. Das hat ungefähr 520 Jahre vor Christus stattgefunden. Zwischen dem, was Zacharja gesagt hat und dem Tag, als Jesus auf dem Eselchen nach Jerusalem eingeritten ist, liegen also ungefähr 550 Jahre. Zu der Zeit von Zacharja ist die Stadt Jerusalem ein riesiger Trümmerhaufen. Die Israeliten wurden überfallen und die Überlebenden in ein fremdes Land geführt. Einige von ihnen dürfen allerdings einige Jahre später nach Jerusalem zurückkehren und den Tempel für ihren Gott und ihre Stadt wieder aufbauen. Zacharja, der Prophet, dient als Sprachrohr Gottes. Er ermutigt die Menschen, die nach Jerusalem zurückgekommen sind. Die stehen ja in dem Trümmerhaufen, sind vielleicht in Gedanken noch bei den schrecklichen Erlebnissen, als damals die Stadt überfallen wurde, und an die Gefangenschaft und stehen jetzt vor dieser schier unmöglichen Aufgabe, einen Tempel, ja eine ganze Stadt wieder aufzubauen. Eine Sehnsucht, die dieses Volk damals hatte und heute immer noch hat, ist die Sehnsucht nach einem Retter, nach einem würdigen König. Einem Anführer für ihr Volk. Von dieser Person berichtet auch Zacharja. In Kapitel 9, in Vers 9 können wir lesen. Juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Fohlen eines Esels, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Jahre später reitet dann also ausgerechnet der Mann, von dem erzählt wird, dass er Kranke heilt und Wunder tut, auf dem Jungen einer Eselin nach Jerusalem hinein. Wir können davon ausgehen, dass viele Menschen zu Jesus Zeiten diesen Vers gekannt haben. Und das erklärt natürlich auch, warum Jesus so königlich empfangen wurde. Und wie viel mehr ist das eine Ansage an die damaligen Machthaber und die religiösen Führer? Jesus, im Wissen, dass diese Leute ihm ja nicht gerade wohlgesonnen sind, der hätte ja auch nach Jerusalem schleichen können. Er hätte sich einfach unters Volk mischen können und keinen großen Aufruhr verursachen können. Und vielleicht wären ihm diese Leute dann auch nicht direkt an die Gurgel gegangen, so wie es tatsächlich dann passiert ist. Aber das macht er nicht. Obwohl er vielleicht Angst hatte vor dem, was ihm bevorsteht, zeigt er, wer er ist. Dass er der versprochene König ist. Aber was ist das für ein König? Er ist ein gerechter König. Einer, der gerecht ist, also im Recht ist, der schuldlos ist, einer, der Recht hat. Wir kennen genug Beispiele von Menschen, die eine Machtposition haben und sich nicht für Gerechtigkeit einsetzen, sondern genau das Gegenteil tun. Schwache werden unterdrückt, Randgruppen werden ausgegrenzt, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Aber Jesus, der ist ein gerechter König. Und er ist ein siegreicher König, steht hier. Oder auch in anderen Übersetzungen steht da, er ist ein Retter, der die Schwächeren vor Unrecht schützt, einer, der hilft. Er ist wirklich ein starker König. Und doch ist er demütig. Ein Wort, das auch mit arm oder bedürftig übersetzt werden kann. Ein König, der sich nicht an seiner Macht bereichert, sondern zutiefst verbunden ist mit den Menschen. Einer, der auf einem Eselfohlen reitet, statt auf einem prächtigen Schlachtross. Pferde werden in der Zeit des Alten Testaments vor allem zu Kriegszwecken genutzt. Esel für friedliche Anlässe. Der König zeichnet sich also durch Frieden aus. Und dieser Friede wird in Sacharja 9, Vers 10 weiter beschrieben. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. Ich finde es bezeichnend, dass hier steht, dass sämtliche Kriegsmaschinerie zerstört wird. Hier geht es nicht um einen Frieden, der mit Waffen und Grenzen verteidigt werden und bewacht werden muss. Der Kriegsbogen, alles, was zum Krieg gehört, soll komplett zerstört werden. Niemand soll mehr in der Lage sein, Krieg zu führen. Dabei geht es in erster Linie am Anfang des Verses noch um ein bestimmtes Land, um ein bestimmtes Volk, um Israel. Und im zweiten Teil geht es um die Völker. In anderen Bibelübersetzungen steht auch die Nationen, also um uns alle, um jedes Land auf dieser Welt, um die ganze Welt, bis zu den Enden der Erde steht da. In diesen zwei Versen aus Sacharja 9 werden nicht nur die Ostergeschichte, sondern Jesus' ganzes Leben eigentlich, seine Lehre und sein Auftrag zusammengefasst. Immer wieder, aber vor allem beim Einzug nach Jerusalem, wird Jesus als König gefeiert. Er spricht von Gnade und von Feindesliebe und er lebt es ganz konkret vor. Er liebt die Menschen, die am Rande stehen, die einsam sind und die missverstanden werden. Ja, er ist dieser König, von dem in Sacharja die Rede ist. Und er ist auch der Demütige, der sich kein königliches, edles Pferd als Transportmittel aussucht, sondern einen kleinen, frechen, jungen Esel. Er, der Lehrer, wäscht seinen Schülern die Füße. Er lässt sich demütigen. Ein paar Tage später wird er von den Führern der Religion umgebracht und lebt bis zum Ende Gewaltlosigkeit und Gnade vor. Und er ist der Siegreiche. Er besiegt den Tod. Alle Dunkelheit muss vor seinem Licht weichen. Sein Friede gilt für alle Nationen. Ja, Jesus ist auf dem Esel nach Jerusalem geritten. So viel von der Prophezeiung ist wahr geworden. Aber nach dem Frieden für alle Nationen, nach dem sehnen wir uns immer noch. Wie paradiesisch klingt es, dass es keine Waffen mehr gibt. Keinen Grund mehr, sich zu bekämpfen. Keinen Grund mehr zu flüchten. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht darüber, dass Jesus das nicht einfach gemacht hat. Er hat sich einen Esel besorgt. Warum dann nicht auch den Weltfrieden? Es gibt so viel himmelschreiende Ungerechtigkeit auf dieser Welt, die mich so sauer und wütend macht. Was ist damit? Ich könnte jetzt diese Predigt auch einfach hier beenden. Keinen runden, versöhnlichen Abschluss finden, sondern es einfach dabei belassen. Und dann wären wir vielleicht gemeinsam für eine Zeit wütend und sauer und vielleicht zumindest ein bisschen verstimmt. Aber was bringt uns das? Was bringt das der Welt? Überhaupt nichts. Ich glaube, dass in der Geschichte vom Palmsonntag noch mehr zu holen ist. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es mich ziemlich verwundert, warum gar so detailliert über diesen Esel berichtet wird. Und einerseits ist natürlich logisch, dass die Autoren der Evangelien den Bezug zu dem Text in Sacharja ganz deutlich darstellen wollen. Sie wollen sagen, das ist wirklich der König. Jesus ist wirklich dieser ersehnte König. Aber das wäre sicher auch ein bisschen weniger detailreich gegangen, oder? Warum denn überhaupt ein Esel? Warum benutzt Gott einen Esel? Für was steht denn überhaupt ein Esel? Ich habe das Privileg, unter anderem mit Eseln zu arbeiten. Auch mit Kindern und auch mit anderen Tieren, aber eben auch mit Eseln. Und ich habe einiges über sie und von ihnen gelernt. Das mag seltsam klingen, aber auf dem Hof, auf dem ich als Pädagogin arbeite, da arbeiten sozusagen auch Esel als Therapeuten für traumatisierte Kinder. Im Gegensatz zu Pferden sind Esel keine Tiere, die in erster Linie den Menschen gefallen wollen. Pferde sind sehr leicht davon zu überzeugen, sich in Bewegung zu setzen oder stehen zu bleiben. Sie folgen ihrem Leittier, wenn sie es als solches akzeptieren und ihm vertrauen. Ein Esel handelt eigenverantwortlicher. Esel lassen sich nicht von jedem sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Und sie bleiben dabei aber immer gutmütig. Wenn unsere Kinder versuchen, durch Ziehen oder durch Schimpfen einen Esel zu bewegen, bleibt er ganz gelassen, wehrt sich nicht, lässt sich aber auch nicht von seinem Ding abbringen. Man könnte das jetzt natürlich als stur bezeichnen oder als willensstark, hartnäckig. Und dabei sind die Esel ganz sensibel. Jedes Kind hat bei uns auf dem Hof ein Bezugstier, mit dem es regelmäßig Zeit verbringt. Einmal habe ich beobachtet, wie ein Junge mit einer Betreuerin im Auslauf für die Pferde und Esel gesessen hat. Die beiden haben sich unterhalten und haben einfach die Nähe der Tiere genossen. Schon nach kurzer Zeit kam seine Eselin und hat sich so an die beiden rangestellt, dass er direkt vor ihren Füßen saß. Sie hat ihm gezeigt, ich komme zu dir, ich sehe dich, ich mag dich, du bist mir wichtig und du bist bei mir sicher. Esel tänzeln nicht nervös hin und her, weil sie sich die ganze Zeit fragen, mache ich alles richtig, entspreche ich allen Erwartungen? Oder weil sie im Begriff sind, bei jeder kleinsten Gefahr zu flüchten. Sie analysieren die Lage ganz genau und bleiben erstmal fest verwurzelt mit ihren Füßen auf dem Boden stehen. Wenn ein Esel durch sein Verhalten Nein sagt, dann sagt er Nein. Es ist ein freundliches und ein friedliches Nein. Aber es ist ein Nein. An einem sonnigen Nachmittag haben wir gemeinsam mit den Kindern die Pferde und Esel geputzt. Ein Vierbeiner nach dem anderen wurde aus dem Auslauf geholt, geschrubbt und geschmust. Einen Esel haben wir dabei allerdings ein bisschen übersehen. Ich glaube, es waren alle Kinder schon dran und alle waren mit schon was anderem beschäftigt. Als ich das letzte Pferd dann zurück in den Auslauf bringen wollte, hat sich dieser Esel, der übrig geblieben ist, an das Tor gedrängelt, ist schnurstracks an mir vorbeigegangen und hat sich ganz selbstverständlich auf den Putzplatz gestellt. Als würde er sagen wollen, ihr habt mich vergessen. Aber ihr werdet mich jetzt genauso liebevoll und lange putzen, so wie ihr es bei den anderen getan habt. Wir haben ein bisschen gelacht darüber und wir haben es natürlich gemacht. Der Esel wusste, was ihm zusteht. Und er hat es freundlich, aber bestimmt eingefordert. Er war nicht sauer, hat uns keine Vorwürfe gemacht und ist auch nicht bissig geworden. Und das beeindruckt mich im Nachhinein ganz schön. Das alles macht den Esel zum perfekten Therapietier. Vor kurzem habe ich sogar von einem Esel gehört, der regelmäßig Menschen im Altenheim besucht. Sein Wesen ist einfach wunderbar dazu geeignet. Seine Art lässt Menschen zur Ruhe kommen und sich sicher fühlen. Ja, das war jetzt ein kurzer Ausflug in die heilende Pädagogik mit Tieren, weil ich glaube, dass sie uns etwas zu sagen hat. In vielen Wesenszügen des Esels erkenne ich den Frieden, von dem vorher die Rede war. Und ich merke, dass ich ganz viel von den Charakterzügen von Eseln lernen kann. Ich möchte auch gerne mit aller Ruhe für das eintreten, was mir wichtig ist. Ich möchte sensibel für meine Mitmenschen sein und ihnen das Gefühl geben, dass sie geliebt sind und dass sie sicher sind bei mir. Aber ich möchte mich nicht verrückt machen lassen von allen möglichen Anforderungen oder Erwartungen. Ich möchte bei kleinen Herausforderungen und auch bei großen nicht sofort die Flucht ergreifen oder einen Angriff planen, sondern erstmal die Lage analysieren, angucken und dann entscheiden, wie ich handeln möchte, in aller Ruhe. Und vielleicht möchte ich auch ein bisschen hartnäckiger sein und an manchen Stellen ein ganz friedliches, freundliches Nein sagen. Was hat es jetzt alles mit Jesus zu tun? Meine Geschichten über Esel, was hat das mit der Bibel zu tun? Naja, Jesus hat sich einen Esel ausgesucht, oder? Also, Jesus kommt. Jesus kommt zu dir. Er kommt zu dir als König, der siegreich ist und der die Kleinsten sieht. Er kommt zu dir als König, der sich selbst klein und verletzlich macht. Er kommt zu dir als König des Friedens für alle. Er kommt zu dir als König auf einem kleinen Esel. Aber er kommt. Er kommt zu dir. Amen.